Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Diskutieren, verstehen, inspirieren. Mit Themen für MacherInnen in und für die ländlichen Räume. Das ist der Podcast Landaussichten.
Herzlich willkommen, das ist Landaussichten. Diesmal mit Professor Dr. Ariane Sept zum Thema Ist Digitalisierung auf dem Land ein alter Hut? Mit Mareike Mein von der Andreas Hermes Akademie. Hi Ariane, ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
Hallo Mareike, ich freue mich auch.
Ich würde dich ganz gerne mal vorstellen für alle HörerInnen, damit jeder weiß, wer du bist. Du hast in Berlin Stadt- und Regionalplanung studiert und hast dann 2018 promoviert, und zwar zu dem Thema Entschleunigung in kleinen und Mittelständen, Cityslow, als soziale Innovation in der Stadtentwicklung. Und warst danach dann wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung in Erkner und hast dich da in der Forschungsgruppe Soziale Innovation in ländlichen Räumen engagiert und mit beschäftigt. Und seit letztem Jahr bist du Professorin für partizipative Kommunalentwicklung und Gemeinwesenarbeit in München an der Hochschule für angewandte Sozialwissenschaften.
Genau.
Habe ich da was vergessen?
Es ist die Hochschule für angewandte Wissenschaften an der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften. Es gibt auch noch andere als die Sozialwissenschaften hier.
Ah, okay. Hochschule. Alles klar. Ja, das können wir auf jeden Fall auch verlinken, was du da machst. Und wir haben dich ja eingeladen, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, eben zu den Themen soziale Innovation, Digitalisierung in ländlichen Räumen. Und das soll auch unser Thema sein hier im Podcast. Du hast im letzten Jahr zusammen mit Professor Gabriela Christmann ein Sammelband zum Thema Chancen und Herausforderungen in ländlichen Räumen durch Digitalisierung herausgebracht. Was reizt dich denn an dem Thema?
Na, im Wesentlichen hast du es ja mit deinem Titel schon so ein bisschen angedeutet, ne? Ist Digitalisierung auf dem Land ein alter Hut? Ja. Und wir haben festgestellt, dass seit einigen Jahren, man kann inzwischen eigentlich sogar fast behaupten, seit 10 Jahren, Digitalisierung und ländliche Räume vor allem in Praxis und Politik, aber auch in der angewandten Forschung zunehmend mehr Aufmerksamkeit und auch mehr Fördermittel auf sich ziehen. Allerdings im, ich sag mal, engen wissenschaftlichen Diskurs, wo man vielleicht auch versucht, eine Theoretisierung hinzubekommen oder sich auf gewisse Begriffe zu einigen, vergleichsweise wenig passiert ist, auch international. Mhm. Und mit diesem Sammelband, oder eigentlich war es kein Sammelband, sondern ein Sonderheft von der Zeitschrift Raumforschung und Raumordnung, war so ein bisschen der Anspruch verbunden, den zumindestens deutschlandweiten Diskurs ein bisschen zusammenzubringen und auch zu überlegen, was sind denn eigentlich noch so Forschungslücken oder Anschlüsse auch aus Theorieperspektive. Wir haben auch damals im Sonderforschungsbereich Refigurationen von Räumen hatten wir gerade ein Teilprojekt auch zur Digitalisierung in ländlichen Räumen oder in peripheren ländlichen Räumen begonnen in einem sehr internationalen Kontext, nämlich in Chile und China. Das war damals die Idee. Und haben dort aber vor allem versucht zu überlegen, wie trägt denn Digitalisierung auch zu einer sogenannten Refiguration von Räumen bei? Wie ändert sich auch die Wahrnehmung von ländlichen Räumen? Wie ändern sich Zentralitäten und so weiter und so fort? Und das war so ein bisschen der Anspruch an diesen Sammelband. Und gleichzeitig schwingt auch etwas mit, dieses leichte Unbehagen, was mich manchmal überfällt. Man spricht über Digitalisierung in ländlichen Räumen und landet dann relativ schnell doch wieder bei den Themen Homeoffice und Coworking, was wichtige und tolle Themen sind, aber eben nicht nur. Und das ist vielleicht so das, was mich dann doch am Ende immer wieder neu reizt, dann mich doch wieder neu damit auseinanderzusetzen.
Ja, und kannst du nochmal auf den Begriff Refiguration eingehen? Was bedeutet das genau für dich?
Also sagen wir es mal in einer relativ banalen Art und Weise. Es geht quasi um eine auch Neuformung von Räumen und auf dem Grundverständnis aufbauend, dass Räume nicht nur physisch sind, sondern zunehmend mehr durch Globalisierung, aber eben auch Digitalisierung sich quasi neu anordnen, sich sozusagen auch refigurieren. Wir kennen dann solche Dinge wie das Denken nur in Bahnen räumen. Ja, also die Autobahn ist so ein schönes Beispiel dafür. Wir nehmen gar nicht mehr den gesamten Raum wahr, sondern wir nehmen quasi nur die Bahn der Autobahn wahr oder so etwas. Genau, aber
ja,
das
und
ist
ich
vielleicht
meine,
ein Nebenstrang.
Digitalisierung, ja, aber Digitalisierung entkoppelt ja wirklich auch von Raum und Zeit, wenn man das so durchdenkt. Ne?
Kann sie zumindestens, genau.
Ja, und in deiner Forschung hast du da herausgefunden, ob sich dann so die digitalen Biografien der LandbewohnerInnen von den StädterInnen unterscheiden? Also gerade wenn wir jetzt sagen, naja, Digitalisierung ist irgendwie ein alter Hut oder auch nicht. Es wird vielleicht nur in Anführungsstrichen reduziert auf Coworking, Homeoffice. Was macht das denn noch mit diesen digitalen Biografien?
Du spielst da auf eine Arbeit an, die ich vor allen Dingen auch mit Julia Binder versucht habe zu machen. Ich weigere mich immer so ein bisschen gegen Stadt-Land-Vergleiche. Das hat den simplen Grund, dass ich außer in einem Forschungsprojekt nie vergleichend geforscht habe. Und man sehr schnell in so ein binäres Denken verfällt, was eher auf Annahmen und weniger auf Forschung beruht. Ja? Und wir haben uns beide, Julia Binder und ich, mit Landbewohnerinnen aus unterschiedlichen Perspektiven beschäftigt und haben dann unsere Daten nochmal angeschaut in so einem zeitlichen Verlauf, um herauszufinden, wie verhalten sich oder haben sich Menschen in Bezug auf Digitalisierung, aber auch digitale Tools im Laufe der Zeit verhalten. Wir hatten also einen Zeitrahmen, wo wir eigentlich angefangen haben mit den späten 80ern, frühen 90ern, weil wenn man Menschen oder wenn ich vor allem in ländlichen Räumen Menschen gefragt habe, wie so ihre Erfahrungen mit digitalen Tools auch waren, dann fingen die Geschichten sehr häufig oder in den Dörfern auch sehr häufig in den späten 80er Jahren mit den ersten Mobiltelefonen oder mit Lochkartenerfahrungen im Computer an. Und was wir dort in unser beider Daten sehen konnten, und das fanden wir hochspektakulär, war eine sehr verbreitete Erzählung oder ein Narrativ, was am Ende des Tages darauf hinauslief, dass man sich ja am Land irgendwie sehr lange sehr abgehängt gefühlt hat, aber das wäre jetzt ja alles nicht mehr so, seit wir Breitband haben. Und das fanden wir irgendwie spektakulär, dass diese Erfahrung des Angebundenseins an ein Netz auch so das Gefühl der Entfernung oder des Abgehängtseins irgendwie verändern kann, was wir so vorher nicht erwartet hätten einfach. Und das ist, glaube ich, das ist ein interessantes Moment. Und wenn man das umdreht, könnte man halt sagen, dass auch das Vorhandensein von einfach der Infrastruktur nicht nur ein Hard Fact ist, sondern auch noch ein weicher Fakt, der sich auf ein Zugehörigkeitsgefühl auswirkt.
Also das heißt, die digitale Infrastruktur ist essentiell, ist Grundvoraussetzung für ein Zugehörigkeitsgefühl der ländlichen Bevölkerung.
Ja, so ich weigere mich immer vor so ganz klaren Aussagen, weil das, wie gesagt, das beruht auf ganz spezifischen Daten, die wir auf eine spezifische Art erhoben haben. Ich würde es vielleicht ein bisschen weicher formulieren und sagen, die digitale Infrastruktur kann in jedem Fall einen großen Beitrag dazu leisten, dass man sich eben nicht abgehängt fühlt. Das ist sicherlich nicht der einzige Fakt oder der einzige Umstand, der dazu beitragen kann, aber offenbar doch ein sehr wichtiger aus häufig auch ganz praktischen Gründen, denn wir leben in einer vernetzten Welt, die zu großen Teilen auf digitalen Technologien beruht. Und wir kennen sehr viele Geschichten, die vielleicht inzwischen sogar schon 10 Jahre alt sind, manche aber auch noch aktuell, wo Menschen dann erzählen, naja, ich war dann in dieser und jener Firma angestellt und immer wenn ich zu Hause auf dem Dorf war, musste ich mir vorher die E-Mails herunterladen, dann habe ich sie bearbeitet und dann bin ich in die nächste Stadt gefahren, um sie zu senden. Und das sind natürlich Erfahrungen, die, auch wenn sie inzwischen vielleicht 10 Jahre zurückliegen, irgendwie prägen und so ein Gefühl vermitteln von, wir sind hier nicht gut ausgestattet. Und andere Erfahrungen sehen wir auch heute noch in ländlichen Räumen. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich ein Interview mit dem Inhaber eines kleinen Ingenieurbüros geführt habe, der am Dorfrand wohnt und dementsprechend seine Internetgeschwindigkeit etwas geringer ist, als aber mit großen Datenmengen zu tun hat. Und der erzählte dann immer, dass er eigentlich zwischen 17 und 20 Uhr kann er keine Daten verschicken, weil da das ganze Dorf offenbar streamt und da kommt bei ihm nichts an, ja, also ganz plakativ erzählt. Und er hat sich dann einfach angewöhnt, alle Datenverschickungsaktionen immer auf die Nacht zu verlegen. Das heißt, die Infrastrukturausstattung führt direkt auch dazu, dass wir unseren Alltag und unseren Tagesablauf unter Umständen danach richten.
Ja, und das, finde ich, passt auch zu dem, was Hartmut Rosa, der Soziologe, ja sagt, ne, dass diese Hoffnung, die man hat auf Zeitersparnis durch Technik auch nicht unbedingt erfüllt wird, oder?
Ja, und vor allem Hartmut Rosa verwendet ja noch einen zweiten Begriff, den ich sehr spannend finde, nämlich den der Desynchronisationserfahrung. Und dieses Beispiel, was ich gerade gebracht habe von dem Ingenieursbüro, wäre genau so eine Desynchronisationserfahrung. Ja? Also ich kann irgendwie nicht synchron mit den anderen mitgehen, sondern muss irgendwie einen anderen Weg gehen. Inwiefern Digitalisierung jetzt tatsächlich Zeitersparnis bewirken kann, ist eine ziemlich umstrittene Frage. Hartmut Rosa zeigt für verschiedene technische Erfindungen oder technische Utensilien, dass sie in letzter Konsequenz eben nicht zu einer Zeitersparnis geführt haben. Was wir natürlich sehen aufgrund von Digitalisierung ist, dass man sich mitunter Wege erspart. Und da muss man ja irgendwie unterscheiden, ist das Einsparen von Wegen, geht es dann nur um eine Zeitersparnis oder geht es nicht auch vielleicht um eine ökologische Konsequenz? Dann kommen wir wieder in ganz andere Fragen, ja, Ressourcenverbrauch einer Autofahrt gegenüber einer Servernutzung für und so weiter. Aber das sind so die Dinge, die irgendwie mitschwingen, die jetzt allerdings gar nichts weiter mit ländlichen Räumen zu tun haben, würde ich sagen.
Nee, klar, aber natürlich auch die Bevölkerung in den ländlichen Räumen auch betreffen, ne?
Genau, na klar.
Ja. Und sag mal, in Bezug auf Innovation, hast du da noch mehr Daten oder Forschung, wie da digitale Möglichkeiten ländliche Räume ja zu besseren Innovationsorten machen? Oder zu, was heißt zu besseren, ist ja auch wieder dieser Vergleich, den du ja auch ablehnst, aber ja, einfach zu Innovationsorten machst. Mhm. Oder was braucht es da auch noch?
Also tatsächlich haben wir uns in einem Forschungsprojekt am IAS ja über 3 Jahre mit mehr oder weniger genau der Frage beschäftigt, nämlich den, wir haben es dann genannt, oder vor allem der Begriff kommt von Gabriela Christmann, digital unterstützte soziale Innovation, wo wir versucht haben, uns sehr konkrete Neuerungen, sage ich jetzt mal, anzuschauen, die aber immer ein Zusammenspiel von Technik und sozialer Handlung brauchen. Also ganz konkret haben wir uns Beispiele angeschaut, wie eine Dorf-App oder nur mit Hilfe eines digitalen Tools anständig funktionierenden Dorf-Carsharings. Ein weiteres Beispiel war die Entstehung eines ländlichen Coworking Spaces, klar, wo ringsrum noch mehrere Dinge dann auch angestoßen wurden. Aber was wir eigentlich sehr klar sehen konnten, dass wir am Anfang des Prozesses so eine Art Möglichkeitsfenster haben. Es müssen, kann ich so nicht sagen, weil in den Beispielen, die wir uns angeschaut haben, war es immer gleich. Es kamen eigentlich 3 Dinge zusammen, wovon eins ein ganz klares Möglichkeitsfenster ist. Das kann ein bestimmtes Förderprogramm sein. Das kann ein Hinweis von irgendjemandem sein, aber es tut sich eine Option auf. Diese Option alleine reicht aber meistens noch nicht. Also nur die Tatsache, dass ein Förderprogramm zur Verfügung steht, ist nicht ausreichend, sondern wir haben immer gesehen, dass sich gleichzeitig vor Ort schon ein gewisser Problemdruck entwickelt hatte oder eine Fragestellung, eine Herausforderung, die irgendwie angegangen werden sollte. In dem Beispiel von dem Dorf-Carsharing war das eben die große Frage, wie können wir eigentlich die Mobilität neu organisieren, wenn der Bus nur 2-mal am Tag kommt und der nächste Bahnhof 8 Kilometer entfernt ist. Und der 3. Punkt, den wir auch immer wieder beobachtet haben, war so eine Neuzusammensetzung von Akteuren. Das war ganz unterschiedlich. Das kann sein, dass eine neue Gruppe in einen Ort kommt. Manchmal hängt es aber auch an einer einzelnen Person, die vielleicht in Rente gegangen ist und plötzlich größere Zeitkapazitäten zur Verfügung hat, sich mehr engagieren will und auch Erfahrungen aus dem beruflichen Leben mitbringt. Und wir haben eigentlich immer gesehen, dass diese 3 Dinge zusammenkommen müssen. Also dieses Möglichkeitsfenster, ein gewisser Problem- und Handlungsdruck und eine neue Akteurskonstellation. Und dann hat in all diesen Fällen so ein Prozess eingesetzt, der ja per se schon sozial ist in dem Sinne, als dass sich neue Akteursverknüpfungen ergeben haben, die versucht haben, einfach eine neue Idee entweder erstmal zu generieren oder sogar direkt umzusetzen mit digitalen Mitteln. Ein anderes schönes Beispiel ist, dass man in einem anderen Dorf eigentlich zunächst mal nur das Problem hatte, nur in Anführungszeichen, dass die Kneipen alle zumachen und man vermisste irgendwie den Ort des informellen Austauschs, des schnellen Austauschs und hat sich gefragt, wie können wir das eigentlich ersetzen? Und dann gab es jemanden, der gesagt hat, na, wir leben doch hier schließlich im 21. Jahrhundert, das müssen wir doch irgendwie digital hinkriegen. Und sie kamen dann drauf, eine Dorf-App einzuführen, in dem Wissen, dass sie natürlich nicht alle Funktionen der Dorfkneipe ersetzen kann, aber durchaus vielleicht hoffentlich, so war am Anfang die Hoffnung, diesen informellen Austausch, weil es ein kleinerer Schritt ist, mal in so einer App zu sagen, übrigens morgen Nachmittag hier Kaffee trinken, da und da, oder hier liegt eine Brille auf dem Spielplatz, hab sie mitgenommen oder was auch immer. Also solche kleinen Informationen einfach weiterzugeben. Und aus solchen Anlässen oder auch Ideen entwickelt sich dann häufig, und das war der zweite Punkt, den wir immer wieder spannend fanden, wirklich so eine Lust auf Neues. Und eigentlich so eine Lust, irgendwie dann doch die Schwierigkeiten, die man vor Ort beobachtet, anzugehen, dafür auch durchaus digitale Tools zu nutzen oder überhaupt erstmal sich auszudenken, aber gar nicht unbedingt, sondern dann entstehen häufig oder entstanden in den Fällen, die wir uns angeschaut haben, häufig auch nochmal ganz andere Akteurskonstellationen in anderen Bereichen, dass dann zwei Leute auf die Idee kamen, weil sie sich einfach kennengelernt hatten über diesen Weg. Ach Mensch, was weiß ich, ich sage jetzt irgendein doofes Beispiel. Wir haben doch beide kleine Kinder und die alle doch auch. Und wir müssten doch eigentlich mal dafür sorgen, dass hier regelmäßig nicht nur in unserem engen Bekanntenkreis auch wieder mehr Aktionen für Kinder passieren, die wir aber selbst organisieren oder solche Dinge. Und diese ganzen Prozesse würden wir aus dieser nicht zwangsläufig normativen Perspektive durchaus als soziale Innovation lesen, weil man versucht, auch den aktuellen Entwicklungen, also irgendwas wird ganz plakativ ausgedrückt, irgendwas wird schlechter und man versucht, diesen Entwicklungen etwas entgegenzusetzen, indem man es einfach aus Perspektive der handelnden Person irgendwie besser gestaltet.
Ja, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das auch zu betonen. Also ich würde deshalb sogar sagen, das soziale Problem müsste als allererstes stehen. Also das Problem, das erkannt wird und dann wird eben geguckt, mit was für Tools kann man das lösen. Und dann kann halt Digitalisierung ein Tool sein, aber muss nicht unbedingt der Digitalisierung wegen genau das so ausarten, oder?
Genau, aber es gibt sozusagen nochmal, also in unserem Instrumentenkoffer liegt noch ein weiteres Werkzeug, was man nutzen kann. Ja. Man muss es nicht nutzen, aber man kann es nutzen. Wir haben tatsächlich mit einigen Kolleginnen häufiger über die Frage oder über das, was du gerade als Aussage gemacht hast, nämlich die Frage des Problemdrucks, haben wir immer wieder mal diskutiert und da sehen wir eigentlich so ein bisschen beides. Ja, es gibt häufig gerade in ländlichen Räumen vor dem Hintergrund des Wegfalls von Infrastrukturen, aber auch Daseinsvorsorgeeinrichtungen meistens reagieren Innovation ja auf irgendein Problem. Das muss aber nicht immer ein ganz schlimmes Problem sein. Das kann auch ein Problem eher im Sinne einer Möglichkeit sein. Also wenn wir an die Gründung von ländlichen Coworking Spaces denken, dann kann man jetzt sagen, na gut, es fehlen Orte zum gemeinsamen Arbeiten. Man kann aber natürlich das auch so lesen, dass man sagt, na, die Orte fehlen eigentlich nicht, weil die Leute haben alle genug Raum, gerade in ländlichen Räumen, die können auch irgendwie zu Hause arbeiten. Aber wir machen vielleicht die Welt ein bisschen schöner, wenn wir gemeinsam arbeiten.
Mhm. Ja, also das ist ja auch eine schöne Haltung. Ja.
Genau.
Ja, okay. Ich meine, das hast du bei der letzten Tagung von der Agrarsozialen Gesellschaft gesagt, dass das Ehrenamt auf dem Land nicht so sehr von der Digitalisierung profitiert. Kannst du da nochmal näher drauf eingehen?
Da spielst du an auf ein anderes Forschungsprojekt, was wir gemeinsam mit Neuland 21 gemacht haben. Das hieß Abfell. Wir sind sehr stolz auf dieses Akronym, steht aber für zwischen App Store und Vereinsregister, Ehrenamt in Zeiten der Digitalisierung in ländlichen Räumen. In jedem Falle startete das von einer ähnlichen Beobachtung, wie ich sie am Anfang schon mal gesagt habe, nämlich, dass wir eigentlich Land auf, Land ab Förderprogramme für Digitalisierung des Ehrenamts auch sehen und gleichzeitig aber festgestellt haben, wir wissen eigentlich gar nicht, wie digital das Ehrenamt aufgestellt ist. Das fanden wir eine interessante Beobachtung und sind etwas größenwahnsinnig auf die Idee gekommen, wir brauchen eine deutschlandweite repräsentative Befragung von Ehrenamt in ländlichen Räumen, um mal zu gucken, wie sind die denn jetzt digitalisiert, was brauchen die, was wollen die und so weiter. Und tatsächlich kamen wir gewissermaßen am Ende auf die Aussage, dass das ländliche Ehrenamt gar nicht so stark von der Digitalisierung profitiert. In dem Fall gab es tatsächlich eine städtische Vergleichsgruppe. Wir hatten eine Vergleichsgruppe aus den Metropolen. Wir haben ländliche Räume schon so gefasst, da waren auch, ich sag mal, städtische Orte dabei, die in ländlichen Räumen liegen, also ländliche Zentren. In jedem Fall muss man dazu wissen, welche Formen des Ehrenamts wir befragt haben. Wir haben nämlich ausschließlich Vereine befragt, die uns über das Vereinsregister zugänglich sind und in einer zufälligen Auswahl. So, wenn man sich jetzt überlegt, welche Vereine wir in ländlichen Räumen so kennen, dann sind es zu einem sehr großen Teil Sportvereine. Wir hatten tatsächlich in unserer Befragung 25% Sportvereine dabei. Und wir hatten auch einen sehr hohen Anteil an Vereinen aus dem Bereich Freizeit und Geselligkeit. Da haben wir sowas drunter subsumiert wie Gartenvereine, Kleintierzuchtvereine. Da haben wir einfach einen Haufen. Ne? Da gibt es einfach verdammt viele in ländlichen Räumen. Während zum Beispiel im Bereich Bildung und Erziehung hatten wir in den Metropolenräumen über 5, also eigentlich sogar 17% aller befragten Vereine fielen in den Bereich Bildung und Erziehung und in den ländlichen Räumen fielen da nur 10% hinein. Ja, das ist also schon mal ein relativ signifikanter Unterschied. Auch Kultur und Medien hatten wir sehr viel mehr in den großstädtischen Räumen als in den ländlichen Räumen. Und wir haben es natürlich gerade bei Sportvereinen und bei Vereinen im Bereich Freizeit und Geselligkeit mit ganz typischen Tätigkeiten zu tun, die eine analoge physische Kopräsenz erfordern. Natürlich kann ich jetzt sagen, wir können auch irgendwie digital Sport machen, ja, indem wir uns mit einer App zu Hause vor den Fernseher stellen. Aber das ist ja nicht der Sinn eines Sportvereins. Der Sportverein will ja bewusst Geselligkeit vor Ort kreieren, Menschen zusammenbringen und dann macht man halt auch noch Sport und spielt Fußball. Aber da geht es ja, genauso darum, dass man danach noch beim Bier zusammensitzt, sich über den neuesten Klatsch und Tratsch austauscht. Und das Gleiche gilt auch für diese Freizeit- und Geselligkeitsvereine, wenn ich sie mal darunter subsumiere. Das heißt, wir haben eigentlich, wenn ich beide zusammenrechne, diese Freizeit- und Geselligkeit und die Sportvereine, dann haben wir ein Drittel der Vereine, die in diesen Bereichen tätig sind. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir bei ländlichen Vereinen gesehen haben, dass es signifikant weniger Vereine gibt, die hauptamtliche Strukturen haben. Die funktionieren zu einem großen Teil ausschließlich ehrenamtlich. Und wir haben auch da eine Korrelation gesehen, dass bei den Vereinen, die hauptamtliche Mitarbeiterinnen hatten, wir wesentlich höhere Digitalisierungsgrade beobachten konnten. Und das war überwiegend in den Metropolen. Die beschäftigen sich dann aber auch mit anderen Dingen. Die fallen eben in den Bereich von Kultur und Bildung, aber teilweise auch in den Bereich von Wissenschaft. Wir hatten zum Beispiel kaum Vereine aus dem Bereich Wissenschaft und Forschung in ländlichen Räumen dabei. Wir hatten auch wenig Vereine im Bereich von internationaler Solidarität dabei, wo man sagen konnte, okay, da ist natürlich die Digitalisierung ein Riesenschritt, wenn ich mich für Hilfsprojekte in der Wüste engagiere, dann ist es natürlich wahnsinnig hilfreich, dass ich mit meinen Partnerinnen vor Ort digital kommunizieren kann und nicht nur einmal im Monat für teuer Geld mit denen telefonieren kann. Da ist das ein Riesenschritt für den Sportverein. Ja, da geht es um die Mitgliederverwaltung, da geht es um die Abrechnung und so weiter.
Ja, und das danke nochmal für die Aufklärung, weil es hatte mich ein bisschen gewundert, aber ich habe auch eher an so auch Verbände wie der Landjugendverband oder Landfrauenverband gedacht, wo ich schon erwartet hätte, ja klar, bringt die Digitalisierung unglaublich was, aber wenn du sagst, ein Drittel davon war Sportvereine, die natürlich sich sehen wollen vor allen Dingen und was zusammen machen wollen, kicken wollen oder was auch immer, dann ist es klar, dass sie sagen, oh, nö, davon profitieren wir jetzt nicht so sehr.
Ja. Genau. Also das muss man einfach immer im Hinterkopf haben, wenn man so ganz allgemein über Ehrenamt und Engagement redet, dass wir einfach, also wenn wir sagen, wir sind repräsentativ, dann gehören die dazu. Es wäre natürlich jetzt mal interessant, sich im Vergleich solche spezifischen Gruppen, wie du sie gerade nennst, anzugucken, ne? Okay, die Landfrauen in der Stadt, gut, aber warum nicht? Ja, aber
gibt es auch tatsächlich.
Ja, natürlich. Aber da gibt es natürlich einen gewissen Ländlichkeitsbias. Aber eben Verbände zum Beispiel oder auch, wir hatten natürlich auch Feuerwehrvereine dabei. Da wäre es auch spannend, sich die nochmal spezifisch anzugucken. Da geht es ja auch sehr viel um die Digitalisierung der Warnsysteme und der Kommunikationssysteme untereinander. Und das wäre nochmal ein spezifischerer Blick, der unter Umständen dann nicht mehr, das ist aber eine Hypothese von mir, nicht mehr zu der Aussage führen würde, das ländliche Ehrenamt profitiert weniger von der Digitalisierung.
Ja, würde ich nämlich auch denken. Ja, spannend. Ja, gerne. Macht da mehr Forschung zu. Ein Punkt, wo die Digitalisierung drauf einspielt oder jedenfalls, was man auch sehr viel in den Medien so hört, ist ja die Wanderungsbewegung, ne? Also aus Berlin ziehen alle nach Brandenburg so gefühlt. Und da ist natürlich Corona-Pandemie, Digitalisierung, mobile, flexible Arbeitsformen zahlen natürlich darauf ein. Glaubst du denn, dass es so ein Trend ist, dass sich das so umkehrt? Früher hat man ja immer von Landflucht gesprochen. Jetzt hört man wirklich mehr auch davon, dass auch gerade Jüngere das Landleben super spannend finden. Was sagst du dazu?
Ja, das ist natürlich irgendwie die große Frage, die momentan ganz viele beschäftigt. Und ich gehe dazu gerne eigentlich ein paar Jahrzehnte zurück. Man könnte sogar bis in die 60er Jahre zurückgehen, ne? In den 60er und 70er Jahren hat man in Deutschland, aber auch in den USA ganz stark und auch bewusst eine Suburbanisierung gefördert. Und es war eigentlich bis in die frühen oder eigentlich sogar bis in die späten 90er Jahre hat man fast schon ein Aussterben der Städte befürchtet. Es gibt eine ganz spannende Publikation von der AAL aus dem Jahre, ich glaube, 88, wo man sich mit tatsächlich auch Telearbeit, wie es damals noch hieß, beschäftigt hat. Und damals war die Hypothese, dass die Dienstleistungsunternehmen alle an den Stadtrand ziehen werden, die Menschen viel stärker in oder noch mal stärker als eh schon in den suburbanen Gebieten wohnen werden, auch die ländlichen Räume wieder attraktiv werden und so weiter. Das ist dann in den 90er und frühen 2000er Jahren nicht passiert, mit Ausnahme von Berlin. In Berlin hatten wir so eine nachholende Suburbanisierung. Da sehen wir eine ganz starke Stadt-Land-Wanderung in den frühen 90er Jahren. Das ist aber ein Sonderfall. Ja. Da sehen wir sozusagen so ein sehr großes Hoch. Wir haben dann in den späten 90er Jahren und frühen oder ja 2000er Jahren eigentlich nochmal so eine neue Attraktion der Städte. Und ich rede jetzt mal nur von Deutschland. Ich rede jetzt nicht, natürlich hatten wir auch in dieser Zeit eine große Urbanisierung in China und so weiter. Aber wenn wir das mal außen vor lassen, wenn wir nur auf Deutschland schauen, dann sehen wir in den 90er und 2000er Jahren etwas, was auch unter dem Begriff Reurbanisierung bezeichnet wird. Die Stadt und auch die Innenstadt wird wieder attraktiver, auch für die Mittelschicht zum großen Teil auch politisch gefördert. Es wurden ja auch im Rahmen des Strukturwandels nochmal neue Flächen frei, Industriegebiete abgebaut, die Bahn brauchte weniger Flächen und so weiter und so fort. Man hat sich also auch bemüht, höher qualitätvolles Wohnen in den Städten anzusiedeln und es hatte eine neue Attraktivität. Das heißt, wir haben eigentlich in jener Zeit wieder auch einen größeren Zuzug in die Städte gesehen. Wir haben eine stärkere Akademisierung, das heißt, mehr junge Menschen gehen an die Hochschulen. Die Hochschulen befinden sich überwiegend in der Großstadt. Das heißt, es hat sich eigentlich eine Tendenz, die wir aus den Jahrzehnten davor kannten, umgekehrt. Interessant wird heute, sagen wir, eine vermeintlich immer schon bestehende Tendenz, nämlich, dass die Menschen in die Städte ziehen, dreht sich um. Würde ich nicht sagen, weil wir das eben kennen. Ja, wir kennen das aus anderen Zeiten. Und wir sehen seit 2010, am Beispiel von Berlin kann ich es ganz klar zeigen, andere Städte habe ich mir weniger genau angeguckt, aber wir sehen seit 2010 eine verstärkte Wanderungsbewegung wieder von der Stadt Berlin in die suburbanen Räume, in den ersten Gürtel um die Stadt sozusagen. Und seit 2014 auch eine steigende Tendenz in die peripher gelegenen Gebiete rund um Berlin. Ne? Diese Tendenz sehen wir also schon seit 10 Jahren. die war etwas weniger diskutiert, weil sie so schleichend daherkam. Parallel dazu erleben wir eine unglaubliche, das hat auch was mit der Finanzkrise zu tun und mit Investitionsstrategien, erleben wir eine unglaubliche Verteuerung von Wohnraum in den Großstädten. Was man ja nicht vergessen darf. Und dann noch parallel erleben wir, dass es natürlich immer einfacher wird, auch aus der Ferne zu arbeiten, durch Homeoffice und so weiter. Ich erinnere mich gerne an ein Interview, was ich geführt habe in einem 200-Einwohner-Dorf 2019, also vor der Pandemie, als noch niemand an eine Pandemie gedacht hat, wo der dortige Ortsvorsteher zu mir meinte, ja, wir müssen viel stärker auch unter der jungen Generation Werbung für unsere Dörfer machen. Es ist doch heutzutage so einfach, alle, die nicht angestellt sind und in irgendeine Firma jeden Tag müssen, die können doch alle auch hier auf dem Dorf arbeiten. Die arbeiten doch vermutlich als Freiberufler sowieso zu Hause. Und das können sie hier auf dem Dorf genauso gut und haben aber eine viel schönere Landschaft und sehr viel mehr Raum zur Verfügung.
Visionär, der Mann.
Ja, aber eigentlich hat er nur die Realität beschrieben. Der hat es auch selber so gemacht. Ja, also es war auch seine eigene Erfahrung. Der ist 2013, kurz bevor er in Rente gegangen ist, genau aus diesem Grund, auch aufs Dorf gezogen. Er hatte gerade einen neuen Nachbarn, ein junger Mann mit einem kleinen Unternehmen, der irgendwie nur alle Jubeljahre mal irgendwo hin musste. Dann ist er eben irgendwo hingefahren. Und mir kam diese Diskussion nicht nur deswegen, sondern auch aus persönlicher Erfahrung gar nicht so neu vor. Sie hat natürlich einen unglaublichen Schub bekommen mit der Corona-Pandemie. Und auch da kamen wieder mehrere Dinge zusammen. Die hohen Wohnpreise in den Städten, die Möglichkeit des ortsunabhängigen Arbeitens und plötzlich das Gefühl von Enge und am Anfang vor allem auch höherem Ansteckungsrisiko in den dicht bebauten Städten. Und das alles zusammengenommen hat diesen Trend unglaublich befeuert. Wenn wir aber uns die Zahlen genau angucken, sehen wir vor allem verstärkte Wanderung in den suburbanen Raum, also in die wirklich in den ersten Ringen um die Großstädte herum. Wir sehen auch zunehmend wieder Wanderungen in die ländlichen Räume. Da gibt es einige Ausreißerregionen, wo das sehr massiv ist. Das hat dann häufig was mit besonderen Strukturen zu tun. Das Wendland wäre so ein Beispiel. Aber auch im Südwesten von Berlin haben sich unterschiedliche Dinge etabliert rund um Bad Belzig. Also wir sehen da wirklich so ein paar besondere Regionen. Wir sehen das auch mehr oder weniger deutschlandweit, aber eben mehr oder weniger. Ich habe mir eine letzte Sache noch dazu. Den medialen Diskurs aller oder nicht aller, aber der meisten überregionalen deutschsprachigen Tageszeitungen angeguckt. Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Tagesspiegel, Spiegel, Zeit, Taz, glaube ich, war dabei. Um mal sämtliche Artikel zu diesem Thema, und es gab einen Haufen, auszuwerten nach verschiedenen Dingen und unter anderem auch nach der Frage, aus welchen Regionen werden eigentlich Beispiele gebracht. Und da war ich dann selber überrascht, dass in weit über der Hälfte der Artikel die Beispiele aus Berlin-Brandenburg kamen. Ja. Das hat schon den Diskurs etwas beeinflusst. Und es ist ein bisschen oder ein sehr großes Thema in Berlin-Brandenburg, ganz klar. Das ist nochmal eine gewisse Sondersituation. Hoher Zuzug nach Berlin, schon über viele Jahre. In Brandenburg gibt es viel Platz. In ganz Brandenburg wohnen weniger Menschen als in Berlin. Ja. Also es ist nochmal ein bisschen eine besondere Region auch einfach.
Ja, danke. Ich könnte jetzt wirklich noch stundenlang mit dir weitersprechen. Wir merken auf jeden Fall, Digitalisierung auf dem Land ist eben doch kein alter Hut, sondern wird einfach nach wie vor ländliche Räume weiter prägen und beeinflussen. Ne?
Ja,
ich habe noch eine. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und zwar würde ich ganz gerne mit dir das Landü-Ei auspacken.
Oh.
Was ist denn das Überraschende oder Bemerkenswerte, was du gesehen oder erfahren hast in Bezug auf die ländlichen Räume? Das kann auch gerne eine Anekdote sein.
Eine Anekdote. Dann erzähle ich eine kleine Geschichte, die eigentlich voller Überraschung steckte. Ich war im letzten Jahr, habe ich eine Exkursion gemacht mit einer Gruppe von Studierenden nach Uckermark-Barnim im Norden von Brandenburg. Und das hatte ich mit einer Kollegin gemeinsam organisiert. Und einer der Tage basierte auf der Idee, dass wir ein Projekt besuchen wollten, wo gerade eine sehr internationale Gruppe zu Gast war mit Tänzerinnen und Tänzern aus unterschiedlichen afrikanischen Ländern. Und wir unseren Studierenden so ein bisschen zeigen wollten, dass es das auch gibt, sogar im abgelegenen ländlichen Raum. Unser ganzer Plan funktionierte nur aufgrund der Tatsache, dass wir gelesen haben, dass es einen Rufbus gibt, mit dem wir sogar um 7:30 oder sowas abends wieder zurückkommen in unsere Unterkunft. Yippie! Da waren wir schon mal total überrascht, weil wir dachten, das ist ein schöner Plan, aber nee, der wird niemals funktionieren. Schön und gut. Dann war die nächste Überraschung, dass wir, also vorweggenommen, für die Studierenden war es tatsächlich extrem überraschend, so eine bunte Truppe irgendwie auf dem Dorf zu erleben, und es war sehr lustig. Aber unsere nächste Überraschung war dann, dass wir klugerweise schon am Vortag mal bei dem Rufbus anriefen, um ihn zu bestellen. Womit wir nicht gerechnet hatten, dass dieser Rufbus ja nur 8 Sitzplätze hatte. Das war etwas ungünstig, weil wir waren eine größere Gruppe. Dann kamen wir aber relativ schnell drauf, aha, okay, 8 Leute, ich hatte noch ein Auto dabei, ein paar Leute kann ich noch mit dem Auto transportieren, dann bleiben noch 3 oder 4 übrig. Es gibt doch sicherlich irgendeinen Fahrservice in der Gegend. Ich hatte dann auch einen Fahrservice gefunden, der das übernommen hat zu einem Festpreis. Und dann hatten wir diesen wunderschönen Tag, die einen fuhren mit dem Rufbus zurück, ich mit dem Auto mit ein paar Leuten, und 3 oder 4 haben wir ins Taxi quasi gesetzt, und die kamen nicht an. Wir waren dann wieder in der Unterkunft. Zumindest meine Gruppe und ich waren wieder da. Wir dachten, sie sind doch vor uns losgefahren. Was ist denn da passiert? Warum kommen die nicht? Und dann kamen sie so eine halbe Stunde später, oder vielleicht war es sogar eine Stunde, fröhlich trällernd, völlig aufgelöst, und erzählten, dass der Taxifahrer sich so gefreut hat, dass junge Menschen Interesse an seiner Heimatregion haben, dass er noch eine kleine Rundfahrt mit ihnen gemacht hat und ihnen so den Garten seines Vaters, den Ort, wo er zur Schule gegangen ist, einen besonderen Punkt landschaftlich, den er besonders schön findet, gezeigt hat. Und er hat mit denen so eine kleine regionale Rundfahrt gemacht, weil er sich so gefreut hat, dass die so interessiert waren. Und solche Art Überraschungen, finde ich, passieren einem halt in ländlichen Räumen immer wieder. Und deswegen finde ich das so toll.
Ach, wie schön. Das ist ja eine wirklich schöne Anekdote. Dankeschön. Gerne. Das war Landaussichten, dieses Mal mit Professor Dr. Ariane Sept. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, danke.